Die Presse.
WhatsApp, Signal oder Telegram. Nachrichten-Apps, die alle end-zu-end verschlüsselt sind. Bedeutet, private Nachrichten bleiben so, was sie sein sollen. Privat eben. Für sogenannte Gefährder soll nun aber Schluss sein mit der Privatsphäre. Wer unter Verdacht steht, terroristisch oder verfassungsgefährdend zu agieren, etwa Spionage betreibt, dessen Messenger-Daten sollen zukünftig überwacht werden können. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist, den täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Und in dieser Folge spreche ich mit meinen Kollegen Daniel Bischoff und Barbara Steinbrenner über die geplante Messenger-Überwachung. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung sorgt nicht nur für Kritik von Datenschutzorganisationen, auch innerhalb der Koalition ist man sich noch nicht einig. Die politische Vorgeschichte ist lang. Was unterscheidet die aktuelle Messenger-Überwachung vom Bundestrojaner? Und ist die gezielte Überwachung von Gefährdern technisch überhaupt möglich? Daniel, bevor wir uns mit der Messenger-Überwachung inhaltlich auseinandersetzen, schauen wir mal auf die doch schon längere politische Historie dieser Sache. Die ÖVP, die will diese Möglichkeit der Überwachung nämlich schon sehr lange. Und ein gemeinsamer Beschluss, damals noch von ÖVP und FPÖ, zu dieser Sache, die wurde 2019 vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Jetzt in der neuen Regierungskonstellation, da ist auch die SPÖ dahinter, dass so eine Überwachungsmöglichkeit kommt. Warum?
Genau, also der Bundestrojaner, der wurde im Jahr 2019 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Der Grund war damals, dass das Höchstgericht die damaligen Regeln für zu unbestimmt und für zu weitgehend gehalten hat und auch die Kontrolle war nicht ausreichend gegeben. Und die ÖVP wollte diese Maßnahmen dann auch wieder in den vergangenen Jahren, hat sie immer wieder versucht, einen neuen Anlauf zu starten, aber die Grünen waren dagegen und deswegen ist auch nichts weitergegangen. Jetzt ist das im neuen Regierungsprogramm zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS verankert. Da steht jetzt darin, man will eine verfassungskonforme Variante einführen. Und weil du die SPÖ angesprochen hast, ja, die war auch skeptisch und hat das damals auch vorangetrieben, dass das zur Wahl gebracht wird 2019. Aber ich glaube, hier war vor allem der Terroranschlag in Villach ausschlaggebend im Februar 2025. Der hat da schon zu einem Umdenken geführt. Das war ja damals auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der sich für die Reform ausgesprochen hat. Und dadurch ist dann, glaube ich, auch diese Wende gekommen in der Partei.
Der Bundestrojaner, so hieß die umstrittene, von Türkis-Blau beschlossene Überwachungsmethode, die der Verfassungsgerichtshof noch vor Inkrafttreten Ende 2019 als verfassungswidrig gekippt hat. Zumindest in der Bezeichnung durch den Verfassungsgerichtshof. Von Seiten der Politik sprach man von einer Überwachungssoftware. Und während der Bundestrojaner damals unter dem blauen Innenminister Herbert Kickl beschlossen wurde, ist die FPÖ mittlerweile gegen eine Messenger-Überwachung. Auslöser der Verfassungsklage von 2019 war damals übrigens eine sogenannte Drittelbeschwerde im österreichischen Parlament. Die kam just von SPÖ und NEOS, die nun auf der Regierungsbank die abgeschwächte Messenger-Überwachung mittragen. Jetzt liegt ein neuer Entwurf vor, da ist auch von einer Bezeichnung wie Bundestrojaner nicht mehr die Rede. Die Überwachung soll beschränkt werden auf Fälle, die auf terroristische oder verfassungsgefährdende Aktivitäten hindeuten. Also beispielsweise das Planen von Terroranschlägen oder auch Spionage würde da darunter fallen. Wie sollen diese Einschränkungen ausgestaltet sein, damit das Ganze eben verfassungskonform ist?
Beim Bundestrojaner war eben ein Problem, das der Verfassungsgerichtshof gesehen hat, war, dass nicht klar geregelt war, dass diese Maßnahme oder Überwachung nur zur Aufklärung von schweren Straftaten eingesetzt werden soll. Und das ist im jetzigen Entwurf eben klarer geregelt. Das soll entweder einerseits nur auf Spionagefälle angewandt werden können, als auch auf verfassungsgefährdende Angriffe wie Terroranschläge ab einer gewissen Strafhöhe. Also das ist da schon enger gefasst und vorgesehen ist jetzt auch ein gerichtliches Genehmigungsverfahren. Heikel dürfte es noch ein bisschen bei der Kontrolle sein, weil da hat der Verfassungsgerichtshof 2019 festgehalten, dass dieser Rechtsschutzbeauftragte, dem da die maßgebliche Rolle zukommt, dass der als Kontrollorgan nicht ausreicht. Also der hat da stark bezweifelt, dass der überhaupt die Ressourcen und die Fähigkeiten hat, um da wirklich eine effektive Kontrolle sicherzustellen. Und dieser Rechtsschutzbeauftragte soll aber auch im neuen Entwurf die maßgebliche Rolle einnehmen und das könnte noch ein bisschen heikel werden, glaube ich.
Jetzt ist die Begutachtungsfrist für diesen Entwurf mittlerweile abgelaufen. Es gab zahlreiche Stellungnahmen, positive, aber auch viele negative. Was sind denn Kritikpunkte?
Also eben einerseits der Rechtsschutzbeauftragte und andererseits geht es da vor allem um technische Fragen. Also es wird vor allem kritisiert, dass man da keine Details zur Spionagesoftware bisher genannt hat und auch unklar ist, wie die genau eingesetzt werden soll, wie die genau arbeiten soll, und es wird stark bezweifelt, dass die auch verfassungskonform eingesetzt werden kann.
Ob eine so zielgerichtete und punktuelle Überwachung nur von Messenger-Diensten technisch überhaupt möglich ist, ist umstritten. Barbara Steinbrenner hat mir erklärt, wie die Überwachung von Messenger-Diensten funktioniert.
Im Prinzip sind das sehr viele Schritte. Es braucht bei dem Betriebssystem, und da haben wir als die zwei führenden für Smartphones Android, das von Google kommt, und iOS, das von Apple kommt. Und es braucht eine Lücke. Also es braucht einen Fehler im System, über das wir sozusagen reingehen können. Es muss sich eine Tür öffnen. Jetzt sagt man so im Schnitt, dass so auf 1000 Zeilen Code ein Fehler kommt. Das ist jetzt nicht immer gleich so ein massiver Fehler, dass man auch wirklich reinkommt, und es führen viele Dinge zu diesen möglichen Fehlern. So, dann hat man diesen Zero-Day-Exploit, wie es dann nennt, weil der ist dann wirklich groß, und dadurch hat man die Möglichkeit einzuschreiten in das System. Darüber gibt es dann die Möglichkeit, einen sogenannten Trojaner eben einzuspielen.
Und der macht dann was?
Der breitet sich im System aus und macht das, was man ihm eben gesagt hat, dass er tun soll. Er verschafft sich Administratorrechte und greift dann auf alles zu und versteckt sich schön im Hintergrund und ist auch nicht sichtbar und schreit nicht am Bildschirm, hier bin ich, sondern versteckt sich im System und gibt dann dem auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, das komplett gespiegelt mitzukriegen, was da alles passiert.
Der schon einmal geplante Bundestrojaner, der ist ja vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Wie ist denn das jetzt bei diesem neuen Vorschlag? Ist da technisch etwas anders?
Hier kommt das klassische Theorie und Praxis. In der Theorie unterscheidet sich die Messenger-Überwachung, da ist man ja sehr erpicht darauf, das anders zu nennen als Staatstrojaner, unterscheidet sich die Messenger-Überwachung tatsächlich. Es soll ja gezielt auf Messenger-Dienste zugreifen. Das ist die Theorie. Praxis ist, es ist nicht möglich.
Erklär uns einmal, wieso das technisch nicht möglich ist.
Also technisch, es gibt es derzeit nicht am Markt. Und ich finde es halt immer spannend, jetzt in dieser doch seit 6 Jahren währenden Diskussion, seit der VfGH das zurückgeschmettert hat, dass sich nichts an der Diskussion ändert und man zwar juristisch erwägt und überlegt, aber Techniker nicht mit einbezogen werden offenbar. Und wir haben nicht nur Datenschutzorganisationen, von denen man dann reflexartig sagt, ja, die warnen vor allem. Wir haben hier auch Sicherheitsexperten. Wir haben das CERT, das ist das Computer Emergency Response Team in Österreich, das auch sagt, es ist nicht möglich. Und wir sind als kleines Land auch darauf angewiesen, es einzukaufen. Und dann sind diese Lösungen schon vorhanden. Und die dann nochmal zu beschneiden, zu adaptieren, zu variieren, ist schwierig und hat die technische Folge, so die Experten in dem Bereich, dass das Ding dann nicht mehr wirklich zuverlässig funktionieren kann oder dann sich auch wirklich im System bemerkbar macht und auffällt. Und das soll es ja eben gerade nicht tun.
Dass eine solche Überwachung ihren Zweck erfüllen kann, das zeigen etwa die vorab aufgedeckten Anschlagspläne auf das Taylor Swift-Konzert im August 2024. Sie wurden just durch eine solche Messenger-Überwachung vorab bekannt. Da war es allerdings ein ausländischer Geheimdienst, der die Überwachung vorgenommen hat. Und während die politische Bereitschaft für eine Messenger-Überwachung nach dem Attentat von Villach zugenommen hat, hätte sie in diesem konkreten Fall gar nichts geholfen. Denn der Täter hat über seine Pläne vorab nicht via Chat kommuniziert. Es hat auch positive Rückmeldungen gegeben zu diesem Gesetzesentwurf. Wer hat gelobt und wofür?
Hier, glaube ich, sticht die Stellungnahme von Susanne Reindl-Kreiskopf hervor, also eine Strafrechtlerin an der Uni Wien, Institutsvorständin. Die hat auch schon die vorangegangenen Entwürfe, da gab es ja auch schon, muss man dazu sagen, vorangegangene Versuche, das wieder aufleben zu lassen, gelobt und sagt eigentlich, dass es verfassungskonform sehr gut ausgestaltet ist, dass eben diese Kontrollmöglichkeiten vorgesehen sind und dass es verfassungskonform ist. Es gibt gleichzeitig wieder Verfassungsrechtler, die sagen, es ist keineswegs verfassungskonform, wie beispielsweise von der WO Wien gab es auch eine Stellungnahme von den Strafrechtlern. Also ein sehr umstrittenes Thema.
Umstritten nicht zuletzt deswegen, weil mit einer entsprechenden Software auch die Gefahr des Missbrauchs einhergeht. So warnt beispielsweise der Verband österreichischer Zeitungen, dass dadurch der Quellenschutz von Journalistinnen und Journalisten gefährdet sein könnte. Wie sehen das meine Kollegen?
so eine Missbrauchsgefahr ist immer gegeben bei solchen Möglichkeiten. Das gilt aber auch für andere Überwachungsmöglichkeiten. Hier ist es natürlich dann, wenn es missbraucht wird, besonders gravierend, weil natürlich der Zugriff auf ein Handy extrem viele Informationen liefert. Also etwas schief gehen kann immer, muss man sagen. Aber dadurch, dass eine gerichtliche Kontrolle gegeben ist und sehr viele auch mit dem Rechtsschutzbeauftragten jemand Einsicht hat, also wenn man an diese Institutionen glaubt, dann ist diese Gefahr eigentlich bestmöglich abgewendet.
Das muss man zweigeteilt sehen. Einerseits eben ein Blick in die anderen Länder, wo das gesetzlich ermöglicht wurde, hat die Vergangenheit einfach auch gezeigt, dass es vermehrt gegen Systemkritiker, Regimekritiker und Journalisten eingesetzt wurde. Das ist eben die Tatsache, Technologie per se ist neutral. Entscheidend ist dann, wer es einsetzt. Man kann jetzt genau definieren, welche Vorgaben, und das ist strenger jetzt geregelt als bei der 2019er Version, das muss man schon noch dazu sagen. Also hier muss überprüft und genehmigt werden, das wäre vorher nicht gewesen. Also hier sind schon mehrere Instanzen notwendig. Es können sich immer Dinge und politische Systeme ändern, wie wir aktuell auch mit beobachten können. Also können wir auch nicht wissen, wer dann in einigen Jahren, Jahrzehnten diese Messenger-Überwachung dann in der Hand hat oder nicht und sie verwendet. Und dann muss man dazu sagen, dass jetzt im Zuge dieser gesamten politischen Diskussion, die wieder aufgeflammt ist zur Messenger-Überwachung, ja auch ein paar interessante Zahlen genannt wurden. Und wir reden von einem Gesetzesentwurf, der jetzt seit 6 Jahren immer wieder Thema ist und an dem man sich ein bisschen verbissen hat. Und es geht hier um nicht einmal 3 Dutzend mögliche Gefährder pro Jahr. Also es waren irgendwas um die 34, 35 Gefährder pro Jahr. Und wir reden aber in dem Gesetzesentwurf in keinster Weise über die finanziellen Ressourcen, die das braucht. Also man muss sich fragen, steht der Aufwand dafür? Das kann ich schwer beantworten. Ich sage, wir haben in der Vergangenheit mit anderen Geheimdiensten anscheinend so gut zusammengearbeitet, dass sie uns über mögliche Gefährder informiert haben. Mag es für die Behörden frustrierend sein? Ja. Ist die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht nur finanziell, sondern auch ethisch-moralisch vertretbar? Und das ist eine Frage, die mir zu selten diskutiert wird.
Wir müssten das einkaufen, hast du gesagt. Also welche konkrete technische Lösung Österreich dann verwenden würde, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Zuerst braucht es eine Rechtsgrundlage, sagt der zuständige Staatssekretär Leichtfried. Welche Möglichkeiten gäbe es denn?
Also wenn wir jetzt davon reden, dass Geld keine Rolle spielt, würden wir ein Hacker-Team engagieren, das sich mit nichts anderem beschäftigt, als diese Systeme zu durchforsten, nach Fehlern zu durchforsten, diese Zero-Day-Exploits auch wirklich auffinden, dementsprechend Software schreiben, um diese dann einsetzen zu können. So, jetzt sind es aber auch riesige Unternehmen und gerade NSO, das israelische Unternehmen, das Pegasus entwickelt hat, kauft im Dark Web diese Zero-Day-Exploits, um sie dann entsprechend in ihre Trojaner einzubetten und darauf auszurichten. Also, und diese Hacker werden gut bezahlt, sehr, sehr gut bezahlt, weil man ja denen halt auch mächtige Codezeilen in die Hand gibt, mit denen sich so manches anrichten lässt.
Ob und wie schnell es mit der Messenger-Überwachung etwas wird, das scheint am kleinsten Koalitionspartner, den Neos, zu liegen. Am Dienstag hieß es da, man sei noch nicht ganz von der Verfassungskonformität des Entwurfs überzeugt.
Geht der Protest vor allem von Nikolaus Scherak aus, das ist ein Nationalratsabgeordneter und stellvertretender Clubmann der Pinken, und der hat auch federführend daran beteiligt, dass dieser Bundestrojaner zu Fall gebracht wurde 2019, also hat das auch initiiert beim VfK. Der stützt sich eben vor allem an dieser Frage, inwieweit die Software auch auf andere Daten zugreifen müsste, also rund um diese technischen Fragen, und er sieht da auch keine verfassungskonforme Lösung. Die Frage ist jetzt eben, wie die Neos weitergehen, weil an sich bekennen sie sich zu der Reform, auch wurde das am Mittwoch von Neo-Chefin Beate Meinl-Reisinger wieder nochmal klargestellt, dass man diese Reform auch unterstützt. Jetzt können sie die Abstimmung freigeben, eventuell. Vielleicht stimmt Scherak nicht mit, vielleicht ist der Widerstand doch zu groß. Sie werden es auf jeden Fall entweder mit den Neos beschließen oder gar nicht, weil sie hätten zwar die Mehrheit ÖVP und SPÖ gemeinsam, aber das glaube ich nicht, dass sie das ohne den Koalitionspartner machen.
Im Regierungsprogramm, da steht es auf jeden Fall, haben wir aber in der Vergangenheit gesehen, ist noch keine Garantie dafür, dass etwas kommt. Wie schätzt du das ein? Wird sich da noch irgendwie eine Einigung finden, dass sie das eben zu dritt beschließen können, oder wird das ein Hin und Her, das sich vielleicht auch noch die ganze Legislaturperiode zieht?
Einen Beschluss bis zum Sommer, wie das der Staatssekretär Jörg Leichtfried wollte, das sehe ich nicht mehr im Rahmen des Möglichen. Wäre jetzt einfach zu kurz. Mein Tipp wäre, dass jetzt noch Änderungen kommen, dass man noch einen neuen Entwurf macht mit entweder kosmetischen Änderungen oder doch ein bisschen größeren Änderungen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt das ganze System nochmal neu aufgesetzt wird und dass es dann doch im Herbst zu einem Beschluss kommt oder eben gar nicht.
Alles rund um den vorliegenden Gesetzesentwurf finden Sie in den Shownotes zum Nachlesen. Daniel Bischoff, Barbara Steinbrenner und ich, Christine Meierhofer, wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.